aus dem zweiten Buch der Könige gegeben, 2. Könige 5, die Verse 1 bis 19. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür im Hause Elisas. Da sandte Elisa seinen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst wollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über die Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel wie 2 Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Jesus Christus, das ist dein Wort, mit dem du uns dienst an diesem Morgen. Lass uns jetzt dich hören. Amen. Unser Text, es ist eine Geschichte einer Heilung. die Geschichte einer Erfahrung, die hier jemand mit Gott macht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber solche Erfahrungen, die sprechen uns doch an. Solche Erfahrungen wünschen auch uns, wir uns. Solche Erfahrungen wünschen auch wir uns. Geistliche Erfahrungen sind im Trend. Soziologen beschreiben unsere Gesellschaft als eine Erlebnisgesellschaft. Wir leben in einer Zeit, in der es auf das Erleben und die persönliche Glückserfahrung geht. Viele suchen darum nach Wegen der Erfahrbarkeit auch des Glaubens. Wir wollen nicht nur theoretisch vom Kopf her glauben, sondern ganzheitlich. Naaman macht hier eine Erfahrung mit Gott. Was können wir an ihm bzw. von ihm lernen oder mit ihm lernen? Zwei Aspekte möchte ich aufgreifen an diesem Morgen. Das erste, Gott sucht und findet Naaman, wurde auf die Erfahrung bezogen. Gott schenkt Erfahrungen. Unser Text beginnt jetzt mit allerlei provozierenden Aussagen. Zunächst wird uns Naaman vorgestellt. Naaman ist ein erfolgreicher Feldherr, erfolgreich im Krieg gegen Israel, also gegen Gottes Volk. Warum ist er erfolgreich? Wir hören, Gott gibt ihm den Sieg. Für uns klingt das wohl etwas fremd. Gott beteiligt sich am Krieg. Wir reiben uns ungläubig die Augen, wenn, wie vor wenigen Tagen geschehen, der orthodoxe Patriarch von Moskau den Überfall Russlands auf die Ukraine rechtfertigt und sagt, das ist Gottes Wille. Krieg und Terror als im Namen Gottes legitimiert. Zu der Zeit, in der sich unsere Geschichte ereignet, da ist das anders. Der Erzähler macht deutlich, Gott greift hier ganz bewusst ein, greift auf Seiten der Aramäer ein. Der Erzähler nimmt hier eine prophetische Deutung vor, die uns heute nicht so ohne weiteres möglich ist. Für uns bleibt Gottes Handeln in der Geschichte immer wieder verborgen. Damals war das anders, überraschend anders. Gott steht auf der Seite der Feinde des Gottesvolkes. Er schenkt Naaman den Sieg. Doch Naaman ist krank. Er kämpft dabei jetzt nicht mit einer winterlichen Grippe, sondern Naaman hat Aussatz. Eine Diagnose, die damals seinem Todesurteil gleichkam. Naaman hat vom Leben nicht mehr viel zu erwarten. Doch mitten hinein in diese trostlose Situation ein Hoffnungsschimmer. Naamans Männer entführten ein junges Mädchen aus Israel. Und dieses Mädchen muss jetzt Naaman und seiner Frau als Sklavin dienen. Und das macht diese junge Frau auch. Nur auf sonderbare, ja unerwartete Art und Weise. Diese junge Frau, sie sorgt sich nicht nur um den Haushalt. Sie sorgt sich auch um die Gesundheit ihres Herrn. Sie hat geradezu Mitleid mit Naaman. Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Noch so ein überraschender Zug in dieser Geschichte. Da wird ein Mädchen entführt. Sie verliert ihre Freiheit. Sie ist gezwungen, wildfremden Menschen als Sklavin zu dienen. Doch statt Hass, da bestimmt Liebe ihr Handeln. Was sie tut, geschieht geradezu in der Liebe. So bringt sie Hoffnung in eine Hoffnungslosigkeit, Licht in alles Dunkel. Für Naaman eine überraschende Erfahrung. Dabei hätte doch dieses Mädchen allen Grund gehabt, ganz anders zu handeln. Und wer hätte es mitbekommen, entdeckt, wenn sie geschwiegen hätte? Wenn sie gedacht hätte, selber schuld? Soll er doch sterben, dieser Sklavenhalter? Der Aussatz, das ist doch Gottes Strafe. Doch diese Sklavin, sie macht ihren Herrn auf den Propheten in Samaria aufmerksam, damit auf den Gott Israels. Eines nehmen wir schon an dieser Stelle aus dieser unvermuteten Wendung der Erzählung mit. Es gibt keine aussichtslosen Situationen. Alle Hoffnungslosigkeit hat ihre Grenze, auch bei uns. Was auch immer an ihren Kräften zehrt, was auch immer ihre Gedanken gefangen nimmt oder ihnen den Schlaf raubt, Gott weiß darum und er erreicht sie in ihrer Situation. Der lebendige Gott findet und erreicht uns Menschen, und das auf manchmal ganz überraschenden Wegen. Er hat seine Boten, seine Diener, ob freiwillig oder unfreiwillig, die ihm zu Diensten sind. Und wo Gott uns erreicht, da geht es weiter. Da keimt Hoffnung, da gibt es Zukunft. Gott sucht und findet Naaman. Das ist die erste Erfahrung, die er macht. Gott spricht in sein Leben hinein. Damit sind wir beim anderen. Lernen wir, wie Naaman, auf Gottes Wort zu vertrauen. Das ist der Weg, wie wir ihn dann erfahren. Was jetzt folgt in dieser Geschichte, das weitet sich zu einer diplomatischen Krise aus. Der aramäische König schickt seinen Offizier samt Empfehlungsschreiben und Geschenken zum König nach Israel. Und dabei stellt sich heraus, dass der Aramäer etwas falsch verstanden hat. Er verwechselt den König mit dem Propheten. Der König soll Naaman heilen. Für den König eine Provokation. Doch jetzt nimmt unsere Geschichte erneut eine Wendung. Elisa, der Mann Gottes, hört, was im Palast passiert. Nur wieso hört er davon? Doch wohl, weil Gott es ihn hören lässt. Wieder sehen wir, Gott hält in dieser Geschichte die Fäden in der Hand. Gott handelt. Gott greift ein, auch da, wo es gerade nach unserer Wahrnehmung nur noch bergab geht, wo alles aus ist. Elisa reagiert sofort, obwohl Naaman kein Freund, sondern ein Feind ist. Und so lässt Elisa Naaman zu sich rufen. Lassen Sie uns an dieser Stelle noch einmal kurz beim König stehen bleiben. Er weiß nicht, ob der Brief, den er erhält, eine Falle ist. Er vermutet, die Aramäer suchen den Konflikt, den er nur verlieren kann. Das ist nachvollziehbar. Aber eines ist doch erschreckend. An Gott denkt der König in seiner Situation nicht. Der König des Gottesvolkes rechnet nicht mehr mit Gott. Gott spielt für ihn keine Rolle, obwohl er zum Volk Gottes gehört. Äußerlich gehört der König dazu, steht ganz vorne an der Spitze des Volkes. Doch innerlich ist er auf Distanz. Mit Gott hat er nicht mehr viel am Hut. Wie anders jene junge Sklavin. Fern der Heimat lebt sie in einer religiös ganz anders gearteten Umwelt. Und doch weiß sie, wohin man sich wenden kann und wenden muss. Sie kennen die Macht und die Hilfe ihres Gottes. Bei ihr ist es genau umgekehrt wie beim König. Äußerlich, gezwungenermaßen in der Fremde, gehört sie innerlich fest zur Gemeinde Gottes. So kann die traurige Wahrheit aussehen. Die räumliche Nähe, die stimmt. Wir gehören formal dazu, doch innerlich haben wir uns verabschiedet. Innerlich ist eine Distanz entstanden. Doch das kann sich ändern und an Naaman entdecken wir jetzt wie. Naaman zieht also zum Propheten, mit Ross und Wagen hält er vor Elisas Haus. Doch Elisa empfängt ihn nicht. Elisa schickt einen Boten und er richtet aus: Geh hin, wasche dich 7-mal im Jordan, dann wirst du wieder gesund, du wirst rein werden. Alles, was Naaman bekommt, ist ein Wort, ein schlichtes, einfaches Wort. Darüber wird der Aramäer wütend, zornig. Waschen, so sagt er sich, das kann ich mich doch zu Hause, was soll das? Solch einem einfachen Wort zu vertrauen und zu gehorchen, das ist eine Herausforderung. Zu simpel in unserer erlebnisorientierten Zeit, zu nüchtern im religiösen Angebot unserer Tage, zu nüchtern angesichts der Sehnsucht nach geistlicher, nach spiritueller Erfahrung. Doch Gott begegnet zunächst ganz unspektakulär im Wort der Bibel. So macht Naaman enttäuscht kehrt. Er ist schon wieder auf dem Rückweg. Da versuchen es seine Diener noch einmal. Sie versuchen ihn umzustimmen. Sie drängen ihren Herrn dazu, diesem Wort Gottes Vertrauen zu schenken. Und zuletzt, da hört Naaman auch auf sie. Er vertraut und gehorcht dem Wort, das der Prophet ihm im Namen Gottes ausrichtet. Er steigt hinab in den Jordan. Er taucht 7-mal im Wasser unter und ist geheilt. Was ist geschehen? Die Frage, die Martin Luther im kleinen Katechismus stellt, könnte von Naaman stammen. Wie können Wasser solche großen Dinge tun? Antwort: Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, so mit und bei dem Wasser ist. Und der Glaube, so solchem Wort Gottes im Wasser trauet. Denn ohne Gottes Wort ist das Wasser schlicht Wasser. Gottes Wort macht es. Gottes Wort hält, was es verspricht. Naaman vertraut Gott und seinem Wort. Und so erfährt er Gott. Was gibt es für uns heute, bei Gott zu erleben? Worum geht es, wenn Gott Erfahrungen schenkt? Keine Frage, Glaube bleibt nicht nur tote Theorie. Glaube muss ins Leben und das passiert dadurch, dass wir Erfahrungen mit Gott machen. Gott heilt, Gott greift ein, Gott wendet Situationen und das tut er heute. Entscheidend scheint mir aber zu sein, worauf der Schwerpunkt liegt. Geht es mir bei meinen Erfahrungen um Gott, der mir ganz persönlich begegnet? Oder geht es in erster Linie um mich und um mein Erleben? Geht es um meine Erfahrungen oder geht es um den, der uns erfahren lässt, der uns versorgt, der uns gibt, was wir zum Leben brauchen, der eingreift, der unser Leben führt, der uns ans Ziel bringt? Geht es mir im Wesentlichen um mein Leben im Hier und Jetzt? Oder habe ich noch den Himmel im Blick? Das Reich Gottes, das Jesus endgültig aufrichten wird, wenn er einmal wiederkommt. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind diesseits verliebt. Wir konzentrieren uns auf unser Leben hier und jetzt. Darauf, dass es möglichst gut verläuft, wir ein erfülltes Leben haben. Und am liebsten wäre es uns, wenn unser Leben später im Himmel genauso weiterginge, wie es jetzt ist. nur eben ohne all das Schlechte und Unangenehme, das uns jetzt belastet. Ich im Mittelpunkt, dass ich im Mittelpunkt, genau das nennt die Bibel Sünde. Doch im Glauben, da geht es um etwas anderes, da geht es um Gott, die Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater hier und heute und dann auch in Ewigkeit. Darum muss das Ich aus dem Mittelpunkt, denn Jesus gehört in den Mittelpunkt unseres Lebens, so wie bei Naaman, den seine Heilungserfahrung lehrt, es gibt nur einen Gott, den Gott Israels. Und diesen einen Gott, den will er verehren. Dieser eine Gott ist ihm begegnet, diesen einen Gott hat er erfahren. Und darum will er von jetzt an nur noch diesen einen Gott anbeten. Nicht religiöse Erfahrungen an sich sind darum ausschlaggebend. Nein, wichtig ist der, der sie uns erfahren lässt. Entscheidend ist der, der sie wirkt. Entscheidend ist, bringen meine Erfahrungen, die ich mache, mich Jesus näher? Halten sie mich bei Jesus? Stärken sie unsere Beziehung zu ihm? Unser Vertrauen an ihn? Erfahrungen sind vergänglich. Der, der hinter ihnen steht, der bleibt. Und auch die Zukunft mit ihm. Lebensbejahend leben. Natürlich, keine Frage, aber so, dass uns bewusst bleibt, dass unser Leben nicht im Diesseits aufgeht. Wir müssen darum, das Eigentliche kommt erst noch. Wir warten auf Jesus, der wiederkommt. Wir warten darauf, dass er den neuen Himmel und die neue Erde schafft, in denen Gerechtigkeit wohnt. Manches, was uns jetzt so wichtig ist, relativiert sich dann. Manches, das uns jetzt so bedrohlich auf uns wirkt, hat dann seinen Schrecken verloren. Jesus trennt Unwichtiges von dem, was wichtig ist. Dein Knecht, sagt Naaman am Ende, will nicht mehr anderen Göttern opfern. Gesundheit, Wohlergehen, geordnete Lebensumstände, berufliche Erfolge, ein schönes Leben. All das kann uns zu Göttern werden. Dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Opfer darbringen, sondern allein dem Herrn, sagt Naaman. Gott zuerst, Gott über allem, Jesus allein die Ehre. Darum geht es, wenn Gott in unser Leben eingreift, wenn er zu uns spricht, sein Wort uns manchmal auf unkonventionellen Wegen erreicht. Darum geht es, wenn er in unser Leben eingreift und wir Erfahrungen mit ihm machen dürfen, er uns Erfahrungen schenkt. Wir werden herausgerissen aus unserem Kreisen um uns selbst. Er, der Herr, rückt sich in den Mittelpunkt. Er stellt sich in den Mittelpunkt unseres Lebens und wir entdecken, dieser Herr ist verlässlich. Auf ihn ist Verlass, ihm können wir vertrauen. Er macht es gut mit uns heute, an diesem Tag und dann für alle Zeit. Und darum bitten wir ihn auch immer wieder neu, dass sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus, in Jesus Christus bewahrt. Amen.